oder Informationen. Es ist uns aber wichtig, dass wir es vorausnehmen können, damit wir jetzt wirklich Zeit haben, auf die Predigt einzugehen und dass nicht am Schluss, wenn dann der Gottesdienst fertig ist, noch die ganzen Infos reinsaugen muss. Hey, ja, wir haben himmlische Begegnungen, das ist das Thema. Und wenn wir so in der Advents- und Weihnachtszeit drin sind, dann muss man von himmlischen Begegnungen reden. Was kommt dir in den Sinn? Vielleicht kommen dir irgendwelche Engel in den Sinn. Die Engel, die zumindest jedes Schaufenster oder Weihnachtsdekoration so ein bisschen zieren. Die könnten dann irgendwie so aussehen. Die sind herzig, die sind harferspielend, die haben irgendwie so ein bisschen Pussbäckchen, gell? Sie wollen eine friedliche, harmonische, weihnachtliche Stimmung verbreiten. Das sind die Engel, wie wir es wie oder vielleicht wie sie uns jetzt in der aktuellen Adventszeit begegnen. Engel begegnen uns aber auch in der Bibel. Allerdings nicht als Schaufensterauslage oder Dekoartikel. Wie es ganz konkret ist, möchte ich mit euch zusammen lesen. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium im 1. Kapitel. Dort steht etwas über so eine himmlische Begegnung mit einem Engel. Als Herodes König von Juda war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen. Und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Und plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Also nicht mit Harfe spielen, nicht Fussbäckli, Engel. Flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Wille erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Das ist eine gute Botschaft. Und jetzt mit Zacharias seine Reaktion. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. In den ersten 5 Monaten lebten sie völlig zurückgezogen und verließ das Haus nicht. Der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Wow, Was für eine himmlische Begegnung. Die Engel sind eben wirklich viel mehr als so herzige Weihnachtsdeko. Sie werden uns in der Bibel als das beschrieben, was sie effektiv sind. Boten von Gott, sie sind Gesandte von Gott, sie sind autorisierte, bevollmächtigte Wesen von der himmlischen Welt. Nicht eben solche mit Fußbäckchen oder solche, nicht alle Engel können Harfen spielen. Sie sind auch nicht so bummelig, wie sie uns manchmal vorgestellt werden. Nein, sie sind kraftvolle, mächtige Boten von Gott. Wie kommen wir eigentlich dazu, zu diesen kitschigen Bildern, die wir von den Engeln haben? Der Engel Gabriel ist im Zacharias zu ihm geschickt worden, weil er eine grosse Gnade- und Friedenszeit darf ankünden. Und nicht nur ein bisschen friedliche Weihnachtsatmosphäre. Und wie das unsere künstlichen Engel möchten produzieren. Nein, es geht um viel mehr. Es geht um den Frieden, der bleibt. Es geht um den Frieden, der regiert. Es geht um Gottes Frieden, wo da angekündigt wird. Das ist die gute Nachricht vom Engel, von dem der Bibeltext da berichtet tut. Durch seine gute Botschaft hat auch Irritation ausgelöst. Und genau dem Umstand gehen wir heute Morgen ein bisschen genauer auf den Grund. Beim Lesen von dem Text begegnet uns zuerst einmal der Zacharias. Was erzählt denn die Bibel über ihn? Ja, der Zacharias, er ist ein Priester. Das ist im weitesten Sinne mal seine Berufsbezeichnung. Ein Beruf, den er aber nicht selber hätte können wählen. Es ist ein Beruf, eine Berufung, wo Gott ihm zugesprochen hat. Weil alle Nachkommen vom Aaron sind Priester. Und das schon über Jahrhunderte hinweg. Sie sind verantwortlich dafür, dass der Gottesdienst und der Opferdienst im Tempel in Jerusalem so passiert und stattfindet, wie Gott das in seinem Gesetz vorgeschrieben hat. Das ist eine ehrenvolle und verantwortungsvolle Aufgabe. Und seit dem König David sind da 24 Gruppen, sind die Priester in 24 unterschiedliche Gruppen eingeteilt gewesen. Und jede Gruppe ist zweimal im Jahr, eine Woche lang, im Tempel in Jerusalem gewesen und hat ihren Dienst getan. In der übrigen Zeit haben sie ihrem normalen Berufsleben können angehen. Und jetzt ist eben die Priestergruppe Abia dran. Und zu der gehört der Zacharias. Das heisst für ihn, eine Woche weg von die Heime, eine Woche auf Jerusalem ziehen, dort wohnen und seinen Priesterdienst verrichten. Und zu dem Priesterdienst gehört auch das Darbringen von dem Räucheropfer oder eben, das heisst eigentlich nichts anderes, wie im Heiligtum das Anzünden vom Weihrauch, der direkt vor dem Allerheiligsten ist. Das ist zweimal passiert, einmal am Morgen und einmal am Abend. Und während dieser Zeiten sind auch die festen Gebetszeiten vom Volk. Die sind dann draussen und beten vor dem Tempel und warten dann darauf, bis anschliessend der Priester wieder rauskommt und ihnen den Segen spricht. Die jüdisch überlieferte Lehre besagt jetzt, dass ein Priester während seiner ganzen Lebenszeit nur einmal das Räucheropfer darf anzünden. Also es ist eine sehr außerordentliche Auszeichnung und Ehre, wenn du dafür auserwählt wirst. Und wer denn den Dienst darf ausüben, ist per Los bestimmt worden. Und das Los hat das mal den Zacharias getroffen. Der ergraute, nicht mehr jugendliche Zacharias. Was für eine Ehre, in seinem Alter das noch dürfen zu tun. In dem Moment ist für den Zacharias wahrscheinlich der Höhepunkt von seinem priesterlichen Dienst gekommen. Vielleicht hat er immer davon geträumt oder vielleicht daran gedacht, wie das könnte sein, wenn das Los einmal ihn wird treffen. Ihm die Ehre wird zukommen. Wenn er darf in das Heiligtum hinein, vor dem Vorhang, wo das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt und dort den Weihrauch anzünden. Ganz nah in der heiligen Gegenwart von Gott. Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Moment. Er darf eintreten ins Heiligtum. Eintreten in die Wohnung von Gott. Eintreten in heiligen Tempel. Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Zacharias der Puls gestiegen ist. Er hat zwar noch kein Pulsmesser am Handgelenk gehabt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auf 150 gut gegangen ist, wo er ins Heiligtum hineingegangen ist. Seine Hände sind vielleicht ein bisschen feucht geworden, weil er nervös geworden ist. Und ich kann mir weiter vorstellen, dass er sehr froh gewesen ist, dass im Gesetz alles vorgeschrieben ist, wie es genau muss gehen. Wie es genau soll ablaufen. Das hilft einem in solchen Momenten, wo man vielleicht verunsichert ist. Und jetzt ist er in dem Heiligtum hinein. Ja, und plötzlich passiert das Unerwartete. Das Unglaubliche. Urplötzlich steht ein Mann auf der rechten Seite vom Altar. Und der Engel redet zu ihm und sagt, fürchte dich nicht. Zacharias, du musst keine Angst haben. Er sagt dem Zacharias der Hörung von seinem schon längst verstummten Gebet zu. Deine Frau wird im Fall einen Sohn bekommen. Wow, was für himmlische Neuigkeiten das sind. Der Sohn wird die Verheißung vom Alten Testament erfüllen. Er soll der Vorläufer sein vom Messias, der, der schon lange vorausgesagt ist. Der Zacharias kennt die Bibel. Der Engel muss ihm nicht sagen und erklären, dass mit diesen Worten Verse aus dem Alten Testament zitiert werden. Wenn es heisst, erfüllt mit dem Geist und der Kraft vom Propheten Elia. Dann weiss der Zacharias, für was das der Engel redet. Das ist etwa so, wie wenn ich euch würde sagen, der Vers würde zitieren, trittst im Morgenrot daher, da braucht es nachher auch nicht viel Worte, ist gar klar, was hinten durchkommt. Und beim Zacharias, wenn er die Worte hört, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten, geht bei ihm auch automatisch ab. Ja, der zweite Elia, der muss kommen. Er wird das Volk aufs Kommen vom Messias vorbereiten. Das hat der Prophet Maleachi vorausgesagt. Und jetzt das. Der Engel sagt ihm, dein Sohn, Zacharias, dein Sohn wird das sein. Mein Sohn? Mein Sohn wird das Volk aufs Kommen vom Messias vorbereiten. Das heisst also, dass das Kommen vom Messias nicht mehr so weit weg ist. Wow, was für eine spannende Zeit hätte Zacharias jetzt noch dürfen erleben. Da muss ein Gläubiger, ein von der Messias-Erwartung erfüllter Jude, auch zuerst einmal verdauen und setzen lassen. Vielleicht ein kleiner Vergleich am Rande. Ein frisch gekürter Weltmeister sagt amigs oft im ersten Interview, er kann es gar noch nicht recht realisieren, muss zuerst so ein bisschen setzen lassen. Kann man das gut vorstellen? Ja. Und doch, da geht es um weit mehr als so einen grossen Weltmeistertitel. Da bricht die Ewigkeit in die Zeit hinein. Da spricht der lebendige Gott. Und wie ist die Reaktion von Zacharias? Als Priester geübt, weiss er natürlich, er fällt auf Knie und betet an. Nein, eben gerade nicht. Dann meldet sich der Zweifel. Warum soll ich dir glauben? Und an was werde ich erkennen, dass das wirklich so wird passieren und das wahr wird? Und plupp, schon ist der einmalige, der heilige, der weltbewegende Moment verpufft. Gott begegnet dem Zacharias. Nicht irgendwo, nein, im Heiligtum. Er ist ihm ganz nah. Gott redet zu ihm durch seinen Engel im Heiligtum. Und vor uns steht ein zweifelnder Zacharias. Auf dem Höhepunkt von seiner Karriere. In Begegnung mit dem himmlischen Pöstler im Heiligtum vom Tempel. Und er zweifelt. Wie sehr wünschst du dir manchmal, Gott zu erleben, ihm zu begegnen, etwas zu sehen und zu spüren von ihm? Ja, der Zacharias, er hat etwas gesehen, er hat etwas gespürt. Und er bleibt in dem Moment im Zweifel stecken. Wir sehen, die Begegnung mit Gott ist immer eine Sache vom Glauben und vom Vertrauen. Und nicht ein Automatismus, der einfach passiert. Es geht immer um den Glauben und das Vertrauen. Und das macht der Engel Zacharias auch mit den scharfen Worten deutlich. Hey, Gott redet zu dir und du zweifelst an Gott? Gott hat es im Fall nicht nötig, sich dir zu beweisen. Du hast es nötig, Gott zu vertrauen. Und in Zacharias kommt das Zeichen über. Doch das Zeichen ist gleichzeitig auch eine Strafe. Strafe für seinen Unglauben. Seine Stummheit gibt ihm 9 Monate Zeit, über Gottes Wort nachzudenken. Sein Unglauben hat Konsequenzen. Das zeigt sich zunächst, wo Zacharias dann den Tempel verlässt. Müsst ihr euch vorstellen, manche hat draussen gebetet, sie wartet, bis der Priester, der Zacharias, wieder rauskommt und den Segen spricht. Endlich, sagt sich's. Was ist auch los gewesen? Warum kommt er so lange nicht? Wo ist er noch geblieben? Unsere Gebetszeit ist schon lange vorbei. Ich will heim, ich muss kochen, muss Kind abholen, weiss doch nicht was. Ich will auf alle Fälle heim. Und dann der Zacharias steht vor ihnen und bringt kein Wort mehr raus. Er kann den Segen nicht sprechen. Sein Unglauben hindert ihn daran, den Segen zu sprechen. Man kann sogar sagen, sein Unglauben blockiert den Segenstrom. Er hat nicht können segnen, weil er nicht geglaubt hat, weil er dem Wort vom Engel nicht geglaubt hat, das, was Gott ihm zugesagt hat. Und stell dir das mal vor, da bekommst du die einmalige Gelegenheit von deinem Leben, neben das Räucheropfer anzuzünden, und dann kannst du am Schluss nicht mal mit dem Segen sprechen. Was denken jetzt echt die anderen? Was denkt das ganze Volk von ihm? Ja, sein Unglauben hat Auswirkungen fürs Volk. Mit Zacharias sein Unglauben ist eine ernste Sache. Unglauben ist eine ernste Sache. Für Gott ist Unglauben die absolut ernsteste Sache überhaupt. Der Unglaube hindert Gott daran, seinen Segen fliessen zu lassen. Weil Gott möchte Glauben sehen. Möchte Glauben von unserer Seite her sehen. Gott möchte nichts mehr sehen als unseren Glauben. Gott möchte nicht, dass du souverän bist und alles richtig machst, bis aufs letzte Pünktli. Er möchte, dass wir ihm glauben und dass wir ihm vertrauen. Gott glauben heisst, dass wir mit ihm rechnen. Gott glauben heisst, dass wir sein Wort ernst nehmen und dem vertrauen. Gott glauben heisst, nicht zu denken, dass ich es besser weiss. Gott glauben heisst, darauf vertrauen, dass Gott wirklich gut mit mir meint. Selbst dann, wenn es sich nicht so anfühlt oder danach aussieht. Gott sucht unseren Glauben. Und damit ehren wir Gott. Damit öffnen wir Tür und Tor, dass Gott das Segen fliessen kann. Oder wir verschliessen uns Gott und seinem Segen. Und das hat Konsequenzen über unser Leben hinaus. Ja, wie fühlst du dich echt jetzt? Nach dieser Aussage, so eben, Unglauben ist eine ernste Sache, Zweifel, Skepsis gegenüber Gott ist eine ernste Sache. Man könnte sogar sagen, Unglauben ist die Ursünde, ist der Kern von der Sünde, ist der Kern von der Zielverfehlung, was ja Sünde bedeutet. Es ist die Wurzel von aller Rebellion gegen Gott. Unser Zweifel, unser Unglauben. Es blockiert Gottes Segen. Das ist nicht schön. Das ist keine abfindliche Wohlfühlbotschaft, die du vielleicht heute Morgen erwartet oder gewünscht hast. Das ist nicht die gute Botschaft, von der ich am Anfang geredet habe oder in Aussicht gestellt habe. Gott möchte nichts mehr. Ja, er erwartet einfach von uns, dass wir ihn ernst nehmen und dass wir ihm vertrauen. Und Gott nimmt dich und mich in unseren Entscheidungen ernst. Gott nimmt auch den Zacharias ernst. Mit all seinen Zweifeln. Wir haben nämlich bis dahin etwas jetzt noch nicht gesehen oder angeschaut. Der Unglaube von Zacharias hat Konsequenzen, ja. Der Unglaube von Zacharias führt aber nicht dazu, dass Gott ihn verwirft. Gott bleibt dem Zacharias trotzdem treu. Gott sagt, ich nehme dich und deine Lebensgeschichte trotzdem, um meine Geschichte mit dir zu schreiben. Ich nehme dich und deine Geschichte und deine Zweifel, und da darfst du deinen Namen einsetzen, darfst du dich angesprochen fühlen, er nimmt dich und deine Geschichte und deine Zweifel. Und zum Zacharias sagt er, du wirst der Vater von dem verheißenen Sohn werden. Du knüpfst, Gott knüpft am Zacharias seiner Lebensgeschichte an. Und was beinhaltet die Lebensgeschichte von Zacharias, wo Gott anknüpft? Er ist ein Priester aus der Gruppe Abia. Er ist einer von vielen. Er ist nichts Besonderes. Er ist ein äußerst gottesfürchtiges Ehepaar, sind sie zusammen miteinander. Aber das Besondere, wo ist, er hat keinen Sohn. Nicht einmal eine Tochter. Und im Judentum ist das noch wichtig gewesen, ein Kind zu haben, einen Sohn zu haben. Und wenn das eben nicht der Fall ist, kommt unweigerlich die Frage auf oder Skepsis auf. Ja, ist da irgendwie nicht etwas ganz koscher mit dem Zacharias? Kinderlosigkeit ist ein ausbleibender Segen von Gott. Und auf dieser Ausgangslage, auch mit diesen Fragen, wo das Volk vielleicht an ihn gestellt hat, auf dieser Ausgangslage baut Gott auf. Da entspringt die Geschichte von Jesus auch. In der ganz normalen Lebensgeschichte von Zacharias. Und nicht einmal der Zweifel von ihm hindert Gott daran, an dieser Geschichte anzuknüpfen und etwas Grosses und Wunderbares daraus zu machen. Und wenn er den zweifelnden Zacharias jetzt einfach mal verstummen lässt und damit ins Abseits stellt. Die Zusage vom Sohn, den er wird bekommen, vom Johannes, und dass er der Wegbereiter sein wird vom Messias, das bleibt bestehen. Das gilt dem Zacharias. Und ich finde das ermutigend, ich finde das schön, ich finde das so menschlich. Ich finde es verständlich, dass Unglauben Konsequenzen hat, schmerzliche Konsequenzen. Wir haben gesehen, der Segen ist blockiert. Der Zacharias ist in seinem Priesterdienst blockiert. Doch Gott verwirft den Zacharias nicht. Er nimmt seine Lebensgeschichte, er nimmt deine Lebensgeschichte und baut dort drauf auf. Er bleibt dem Zacharias treu, obwohl der Zacharias ihm nicht geglaubt hat. Und wir stehen jetzt in dieser Adventszeit rein. Die Adventszeit erinnert uns an Jesus, an sein Kommen in die Welt, an unseren Erlöser. Sie mahnt uns auch daran zu denken, dass Jesus wieder auf die Welt wird kommen. Dann aber nicht als Kind, nicht als Erlöser, dann kommt er als Herr von allen Herren, als König von allen Mächten und Gewalten, wo seine Nachfolger in sein Reich mitnimmt. Der Jesus ist Mensch geworden an Weihnachten. Warum? Weil Gott eben dir und mir möchte begegnen. Nicht nur dem Zacharias, er möchte allen Menschen begegnen. Und weil Jesus Mensch geworden ist und uns versöhnt hat mit Gott durch seinen Tod am Kreuz, müssen wir nicht im Heiligtum stehen bleiben, vor dem Vorhang, sondern wir dürfen durchgehen. Wir dürfen durchgehen ins Allerheiligste. Durch Jesus Christus ist Begegnung mit Gott wieder möglich. Und nicht irgendwie einmal im Jahr, so wie es für den Zacharias so noch nicht möglich gewesen ist. Durch Jesus Christus darfst du ein geisterfülltes Gotteskind sein. Das heisst eben nicht eben nur einmal im Leben darfst du ins Allerheiligste oder ins Heiligtum hinein, sondern es heisst, du bist tagtäglich willkommen. Gott erwartet dich tagtäglich im Allerheiligsten. Du darfst tagtäglich bei ihm sein. Und was für den Zacharias gegolten hat, das gilt auch für dich. Gott zu begegnen, ist nicht ein Automatismus im Stil von «Gang in Gottesdienst und dann bekommst du einen Superboost oder einen Superflash». Gott zu begegnen funktioniert nicht so. Gott zu begegnen ist eine Vertrauenssache. Gott zu begegnen ist eine Sache vom Herz, vom offenen Herz, wo wir Gott entgegenheben wollen, wo er darf und kann drin hineinwirken. Und die Gottesbegegnungen, die bewahren uns auch nicht vor Fehlern. Wir stehen genauso in der Gefahr, dass wir Gottes Wort anzweifeln wie der Zacharias. Und in dem Sinne gilt genauso für uns, Gott verwirft uns nicht. Jesus Christus hat er uns zugesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott verwirft auch dich nicht und deine Lebensgeschichte nicht. Er möchte darauf aufbauen. Er nimmt das, was in deinem Leben war, in seine Hand. Er möchte daraus etwas Grosses machen, etwas Schönes. Zur Freude und zum Jubel von ihm. Was Gott an dir tut, wird immer zur Freude und zum Jubel führen. Aber wenn du das jetzt vielleicht noch nicht siehst, oder es vielleicht durch ein dunkles Tal, durch grosse Herausforderungen musst durchgehen, die Zusage gilt sogar dem Zweifelnden. Dem Zweifelnden Zacharias. Und auch im Jüngerkreis von Jesus hat es ja auch so Zweifler drin gehabt. Die Frage ist also nicht, ob Gott dir begegnen will oder dich segnen will. Die Frage ist, ob du die Begegnung mit Gott suchst und ihm das bringst, was er sucht, nämlich Glauben und Vertrauen. Und dann darfst auch du wieder Zacharias staunen. Gott erhört selbst die Gebete, wo du bereits vergessen hast oder aus Resignation gar nicht mehr gebetet hast. So gnädig ist Gott. Der Gott liebt dich und möchte dir begegnen. Jetzt. Heute. In dieser Adventszeit. Gott schiebt dein bisherige Leben nicht achtlos zur Seite. Nein, er nimmt dein Leben in seine Hand. Gott möchte es heil machen. Gott möchte seine Geschichte auch bei dir anknüpfen. Amen.